Wenn auch du Lust auf mehr Macht als Leaderin hast, dann schau vorbei bei der Leaders Academy. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen in der Machtzentrale. Hallo liebe Tina.
Hallo, hallo, ich freue mich auf das Interview und bin schon ganz gespannt.
Ich freue mich auch sehr, dass du heute bei mir in der Machtzentrale bist, heute an einem besonderen Ort, nämlich in München beim Female Business Festival, wo wir beide uns so über das Thema Macht unterhalten werden. Herzlich willkommen auch in die Runde hier. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen und ich die Tina interviewen darf. Tina, fangen wir mal mit dir gleich an, mit deinem Werdegang. Es ist eine meiner obligatorischen Fragen in meinem Podcast, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Du bist ja Investorin, du bist Gründerin der Firma Better Ventures und jetzt würde mich natürlich so interessieren, wie kam es denn dazu, was waren so die großen Milestones auf deinem Weg?
Wie kommt man dahin? Ich versuche es kurz zu halten, damit wir tiefer in die Machtthemen reingehen können. Das Wichtigste, was man über mich wissen muss, ist, dass ich Optimistin bin, Generalistin und immer hart gearbeitet habe und gerne. Und ich bin Kulturwirtin, studiert in Passau, also gar nicht so weit weg von Österreich. Damals schon gemerkt, wir machen die Welt kaputt, ich möchte etwas bewegen und habe damals den Zugang zu zum Beispiel dem World Wildlife Fund noch nicht gekriegt und da stand in der Anzeige, ich brauche 10 Jahre Berufserfahrung und Management-Beratungserfahrung. Das war der Grund, dass ich dann zu Bain & Company gegangen bin, da über 5 Jahre sehr, sehr viel gelernt habe, im Strategiebereich und auch im Private Equity Consulting. Und dann ging es weiter, erste Kinder schon recht jung gekriegt. Mhm. Meine Söhne sind jetzt schon 12 und 10 und damals in die Digitalbranche gewechselt, weil die sehr, sehr viel offener waren gegenüber Führungskräften in Teilzeit.
Stimmt, weiß ich auch aus eigener Erfahrung.
Und da habe ich mich super wohl gefühlt. Ich habe eine Online-Dating-Plattform skaliert von 1 auf 4 Millionen Euro Umsatz in einem Jahr. Dabei gemerkt, es macht Spaß, Entscheidungen zu treffen, mit crossfunktionalen Teams zu arbeiten. Danach in der zweiten Elternzeit, als Louis geboren wurde, selber gegründet, alles falsch gemacht, viel gelernt, dann in die Kartmacherei gegangen. Das ist ein großes gebootstrapptes Unternehmen, das heißt mit eigenen finanziellen Mitteln aufgebaut. Und da konnte ich mit der Gründerfamilie über 7 Jahre ganz tolle Sachen lernen und machen und mitwachsen von 10 auf 60 Millionen Euro Umsatz. Und jetzt heute ist Christoph Behn auch der 3. Gründer im Bunde von Better Ventures und wir versuchen, die Welt zu verbessern.
Ja, schön. Du, jetzt hat es mich natürlich neugierig gemacht, was du da so in einem Nebensatz erwähnt hast. Du hast gesagt, alles falsch gemacht. Was hast du denn da alles falsch gemacht? Lass uns ein bisschen teilhaben an dem.
Ja, das ist wichtig. Es gibt ja das Framework Lean Startup und das gibt es zu Recht. Das heißt, dass man verstehen sollte, was der Kunde für Probleme hat und entsprechend eine Lösung bauen muss. Und ich hatte einfach nur eine Idee, die irgendwie sinnvoll und nah war, nämlich mit meiner Cousine in der Toskana eine Reiseplattform für Toskana zu organisieren. Also ich habe nicht für das Thema gebrannt. Wir haben erstmal die Webpage gebaut, nicht mit Kunden gesprochen und das ging dann auch nicht lang weiter.
Wer hat denn für das Thema gebrannt? Die Cousine oder wer hat die Idee gehabt?
Wir beide nicht tatsächlich, deswegen ist es auch nicht weit gekommen. Viel wichtiger war mir das Learning daraus, dieses, man muss wirklich dahinter stehen und Better Ventures haben wir ganz, ganz anders aufgebaut. Wir haben erstmal mit über 60 Gründerteams gesprochen und Gründerinnen natürlich auch, um zu verstehen, was braucht ihr gerade, um dann das richtige Produkt für sie zu bauen. Also wir sind nicht einfach nur Investorinnen, sondern wir sind Ökosystembilder für Gründer und das ist auch der erste Wert, den wir haben, Founders First. Und genauso sind wir gestartet und deswegen fliegt das jetzt alles. Und das ist ein Passionsthema.
Ja, das merkt man gleich. Aber lass uns mal hier nach und nach das Ganze aufrollen. Wie lange ist es circa her, dass ihr begonnen habt mit Better Ventures?
3 Jahre.
Das
ist ein Corona-Baby.
Ziemlich kurz erst dafür, dass ihr schon so erfolgreich seid. Und erzähl mal, wie kam es denn dazu? Ihr seid wie viele GründerInnen?
Wir sind 3. Also Christoph Behn, Cedric Duvinage und ich. Wir hatten auch davor schon zusammengearbeitet, nämlich in der Kartmacherei neue Geschäfte zusammen um das Kerngeschäft aufgebaut, also sehr strategisch. Und dann kam Corona. Und unsere Geschäftsmodelle waren weitestgehend an Hochzeitskunden gerichtet. Und wir haben dann schon nachts auf Slack geschrieben, wann merken denn die Heiratenden, dass bald nicht mehr geheiratet wird? Und dann haben wir tatsächlich innerhalb dieser Nacht auch schon runtergeschrieben, was ist mit den einzelnen Geschäftsmodellen. Wir haben eine Woche pivotiert, gestoppt, noch eins verkauft, Cost-Cutting gemacht. Das war sehr Keine schöne Woche und gleichzeitig die beste Woche meines Lebens, weil wir dann die Freiheit hatten und die Besinnung und Ruhe und auch die Männer gesagt hat, so, draußen brennt die Hütte und wir bauen Hochzeitsgeschäfte. Mhm. Ich so, ja, genau, das habe ich schon immer gesagt, lass was Besseres machen. Und dann sind wir mit diesem Grundgedanken, Gründer und Gründerinnen sind die Lösung, weil sie sind schnell, sie sind innovativ und überzeugt, sie bauen jetzt gerade die neue Welt und haben gesagt, die sind die Lösung und wir müssen sie beschleunigen.
Sehr schön. Du hast jetzt schon die Werte angesprochen, also die Werte, die ihr bei Bella Ventures lebt. Du hast jetzt einmal einen genannt. Welche sind das noch? Also was ist euch besonders wichtig bei eurem Unterfangen? Nennen wir es mal so.
Genau, also wir haben vier Werte. Founders First, der steht ganz vorne, ne, dass wir auf Augenhöhe mit den Gründern arbeiten. Und wir sind selber ja auch Gründer. Das macht viel aus. Der zweite Punkt ist, we're entrepreneurs. Das heißt, Better Ventures ist auch kein Fund, sondern wir sind ein Club aus Unternehmerinnen und Unternehmern, die Startups verstehen und deswegen auch ganz anders mit unseren Gründern zusammenarbeiten und Mehrwert reinbringen können, nicht nur Kapital. Mhm. Dieses unternehmerische. Dritter Punkt, auch sehr wichtig, we are honest and trustworthy. Mhm. Ganz wichtig im Investmentumfeld, ne? Also Werte, Integrität, Zusammenarbeit und auch, dass wir die harten Wahrheiten uns gegenseitig, aber auch Gründern sagen, damit wir uns verbessern können rechtzeitig. Ne? Also es gibt nichts Schlimmeres als spätes Feedback, so ich habe es dir doch gesagt. Mhm. Und der allerletzte Punkt, auch sehr wichtig, we love what we do. Also da ist ganz viel Passion.
Das war ja dann für euch auch wichtig, oder in diese Richtung euch zu entwickeln, oder?
Absolut, ja.
Schön. Sag mal, wenn du jetzt so vergleichst, deine früheren Aktivitäten und auch Jobs, die du gemacht hast, weil du warst ja nicht immer Unternehmerin, mit dem, was du jetzt tust, was erfüllt sich für dich am allermeisten durch dein aktuelles Wirken?
Wir sitzen ja in der Machtzentrale.
Genau, kannst du gern schon mal drauf eingehen.
Ich fange erstmal mit dem Persönlichen an, nämlich dass es all meine, also das, was ich schon immer tun wollte, eine positive Wirkung, einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen, in einem Feld, mit dem ich wirklich das anwenden kann, was ich auch gelernt habe über die letzten Berufsjahre, als ich noch nicht Unternehmerin war. Also ich fühle mich sehr sicher, dass jetzt das der richtige Ort ist, um zu wirken. Mhm. Und tatsächlich der zweite Punkt ist die Wirkung. Na, also wir sind im Investmentumfeld 4% Partnerinnen. Und tatsächlich ist es so, dass Geld Macht ist auch. Ne? Mein Vater hat immer gesagt, Wissen ist Macht, also stimmt auch. Ja. Und gleichzeitig können wir noch nicht mitbestimmen. Es ist fast so wie im vorletzten Jahrhundert, dass wir noch kein Wahlrecht hatten. Ne? Also für mich ist jedes Investment eine Stimme, wie unsere Zukunft aussehen soll. Absolut. Und die Frauen spielen da noch nicht mit.
Ja. Was denkst du denn, was sind denn so die größten Hürden dafür, dass jetzt noch immer so wenige Frauen in diesem Bereich des Kapitalmarkts, nennen wir mal die große Ebene, auch wirklich mitgestalten?
Ich glaube, sie wissen noch nicht, wie viel Spaß es machen kann. Also okay. Das ist das Erste, so ich locke, es entspricht genau unserem Naturell. Ne? Um eine gute Investorin zu sein, braucht man Köpfchen, man braucht Analytik, gleichzeitig aber auch Empathie, muss Menschen gut lesen können, Netzwerkerin sein. Also das sind alles weibliche, also klassisch weibliche Eigenschaften, auch wenn ich niemanden in den Schubladen stecken möchte. Und der zweite Punkt, habe ich dir vorhin auch erzählt, selber gestruggelt eine Weile. Ne? Also als wir in der Ausgründung waren, habe ich mich gefragt, möchte ich denn wirklich wieder in so ein männerdominiertes Umfeld gehen? Ich war ja Beraterin, damals waren es 10% in Deutschland und ich wusste, wie das dann doch manchmal für einen Kampf ist, ne? Also sich da zu behaupten. Und ich so, will ich mir das nochmal antun? Und dann war ich auf einer Investorenkonferenz, habe mich da sehr einsam und nicht gesehen gefühlt unter den ganzen Männern. Und dann dachte ich mir, ja Mist, wenn ich es nicht mache, also ich habe jetzt die Chance da, diesen Step-in zu machen. Wenn ich es nicht mache, wer dann? Ne? Also ich habe mich als Kind getraut, rückwärts vom Trapez zu springen. Was hält mich jetzt auf?
Mhm. Und, schöner dann Vergleich.
Habe ich zum Glück diesen Schritt gemacht. Und was auch der wichtigste Hebel, ich hatte wahnsinnig tolle und starke Partner. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich zusammentut. Ne? Also es gibt auch die meisten Frauen, die in dem Umfeld wirklich auf der obersten Ebene sind, bauen ihre eigenen Dinge, weil sie eben in dem bestehenden System sich nicht ganz wohlfühlen und deswegen sich was Neues bauen.
Ja, sag, wenn du jetzt meinst Partner, welche Partner genau meinst du denn da? Deine beiden Gründungspartner
nicht
oder
nur
darüber hinaus? Erzähl mal, wer sind deine Partner hier?
Also in dem Kontext definitiv meine beiden Mitgründerkollegen Cedric und Christoph. Warum? Weil der eine ist so der die immer die wahnsinnig großen Visionen hat. Und Cedric ist der hinter uns aufräumt und ich bin die Macherin. Also es passt sehr, sehr gut zusammen in dem Kontext. Ich habe da auch die passenden Partner. Ne? Also es sollten nicht alle gleich sein, sondern da muss man stark auf Diversität achten. Nicht nur in Mann, Frau, sondern auch in den Skillsets. Und das alles wäre nicht möglich ohne meinen Lebenspartner, Ehemann Michael und meinen Kindern, wie sie das mittragen. Meiner Mutter, die dreimal die Woche vorbeikommt und uns Mittagessen macht. Also da braucht man ein starkes Ökosystem, um so wirken zu können. Und ich weiß auch, dass ich, als meine Jungs kleiner waren, das noch nicht konnte und wollte, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte schon immer diesen Drang, ich war auch alle 4-5 Monate unzufrieden, weil ich mir dachte, ich will wieder gründen. Und gleichzeitig war mein Mann im Unternehmensaufbau und die Kinder noch zu klein. Und deswegen habe ich da Geduld gehabt und wir sind zwar nicht in der Obama-Raum, aber Michelle Obama hat gesagt, es gibt Kapitel im Leben und so ist es. Ne? Deswegen ein bisschen Geduld, wissen, was man will und den richtigen Zeitpunkt abpassen.
Absolut. Sag, du hast jetzt gemeint, du bist ja auch schon als Kind rückwärts vom wo runtergesprungen?
Vom Trapez.
Okay. Wann hast du denn, weil du gerade vorher auch gesagt hast, Frauen brauchen eben oder sollten erkennen, wie viel Freude es macht, auch in diesem Bereich mitzuspielen. Wann hast du denn diese Freude bei dir entdeckt und auch gemerkt, du möchtest genau diesen Mut auch fassen und Dinge machen, die vielleicht ein bisschen auch out of a range sind oder jetzt vielleicht auch für Mädchen oder junge Frauen ein bisschen unkonventionell. Wann ist das bei dir losgegangen?
Das ist eine sehr gute Frage. Mir kommen ganz viele Bilder in den Kopf.
Ja, erzähl mal.
Das erste ist die USA. Meine Eltern haben mich in die USA gehen lassen für ein ganzes Jahr. Ne? Das war so das, wo ich mich rausgetraut habe mit 16.
Okay.
Und da stand dann auch überall, you can do it, ne? You're the author of your own life spirit. Life Story. Das heißt, ich habe so ein bisschen amerikanischen You Can Do It Spirit dort eingeatmet.
Ja.
Ne? Und diese auch die Lust auf Neues und wie schön es ist, zu entdecken und zu lernen. Die Lust auf Impact in Costa Rica. Also tatsächlich, die Auslandsjahre haben mir viel gebracht, viele Perspektiven. Und ich habe da gesehen, wir müssen was verändern, weil wir die Welt kaputt machen.
Ja, was war da genau dein Erlebnis in Costa Rica?
Ich habe dort ein Praktikum gemacht und mich auch um Schildkröten gekümmert.
Ah.
Das heißt, ich bin nachts auf einem Feldbett unter den Sternen geschlafen und dann hatten wir Patrouille und sind so 2 Stunden lang den Strand entlang gelaufen, ne? Also barfuß im Sand, Sterne oben drüber, wunderschön, und haben Eier eingesammelt. Bald ist Ostern, ne? Also passt ganz gut dazu. Wir haben Schildkröten Eier eingesammelt,
kleiner,
die sind
oder?
So rund wie so Tischtennisbälle. Das war wunderschön bei Nacht und tagsüber, jetzt kommt der schockende Part, mussten wir sie wieder ausgraben, weil sie im Sand verkocht waren. Es war damals schon vor 20 Jahren einer der heißesten Sommer, die es je gegeben hat. Wir haben in der Schule schon Klimawandel verstanden und seitdem zu wenig getan.
Wow. Das heißt, das war ja scheinbar auch ein Moment, der dich dann in die Richtung gebracht hat, wo du heute ja auch mit Better Ventures aktiv bist. Gehen wir da ein bisschen näher drauf ein. Was ist so eure Vision und auch Mission bei Better Ventures? Was habt ihr noch vor? Weil ihr habt jetzt vor 3 Jahren gestartet. Ich denke, ihr habt noch vieles vor, oder?
Ja, wir haben eine sehr große Mission, in das führende Ökosystem für Impact-Startups in Europa zu sein, tech-basiert. Also wir bauen sehr viel auch mit künstlicher Intelligenz, um das zu beschleunigen, zu befruchten. Warum machen wir das? Weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Also da ist so eine Dringlichkeit da, die größten Probleme unserer Zeit zu lösen. Und ich kann aus jetzt 39 Startups im Portfolio sagen, es gibt wunderbare Lösungen. Das macht mir so viel Spaß, mit meinen Söhnen drüber zu sprechen.
Das ist schön. Das heißt, du kannst deinen Job und das, was es auch ausmacht, durchaus mit nach Hause nehmen, ohne dass es dort nervig wird.
Immer, ja. Also ich bin auch immer wieder beeindruckt, welchen Input meine Kinder im Alter von 10 und 12 geben und welche Fragen sie stellen.
Cool.
Also das ist auch alles kein Hexenwert ist, was wir tun als Investoren. Es ist einfach gesunder Menschenverstand.
Ja. Sag, und Tina, was tut ihr denn jetzt um diesen Impact, weil es geht ja bei euch ganz stark um Impact, was tut ihr denn um diesen Impact möglichst groß und auch, ich glaube, breit ist ein Thema, oder, zu gestalten?
Genau, also das Wichtigste ist die Investmenthypothese. Ne? Also wir fragen einmal jedes halbes Jahr unsere Angels auch, in welche Themenfelder sie investieren wollen. Mhm. Das erstreckt sich auch entlang der Sustainable Development Goals, die erarbeitet worden sind. Und bedeutet, wir sind tatsächlich agnostisch. Wir investieren in Health-Lösungen, in Energie, in neue Materialien. Müssen wir auch tun, weil wir in der frühen Phase investieren und da heißt es zu streuen, um Risiko zu minimieren.
Okay, was ist so momentan der größte Trend, den ihr hier habt?
Der Energie.
Energie.
Das ist ein ganz spannendes Thema, weil vor zweieinhalb Jahren sogar noch stand Energy und Energy Efficiency als Interessensfeld auf Platz 7.
Okay,
also heißt, war so gar nicht auf unserem Fokus, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das hat sich dann mit dem Angriff von Russland auf Ukraine komplett geändert. Da ist das ganz schnell auf Platz 2 und jetzt auf Platz 1 gerutscht. Und auch die meisten Investments, die wir letztes Jahr gemacht haben, waren in dem Feld.
Okay, wow. Kann man ja mal sagen, dass das ja so oft wirklich zutrifft, oder? In jeder Krise steckt auch eine Chance.
Das ist mein Lieblingsspruch.
In diesem Fall, das wusste ich gar nicht. In diesem Fall trifft das ja dann wirklich auch zu. Sag mal, wenn ihr so eure Startups aussucht, also die bewerben sich ja nämlich auch an bei euch, worauf legt ihr da besonderen Wert, wenn die sich bewerben oder ihr vielleicht auch proaktiv auf die zugeht?
Wir haben aktuell 170 Bewerbungen pro Monat. Das heißt, wir müssen sehr schnell entscheiden, seid ihr in unserem Fokus oder nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ist es Impact, ja, nein? Und da auch dieses, ne, wie stellen wir die Tiefe sicher? Wir haben eine ganz klare Impact-Logik. Ist das Problem groß genug? Geht das Startup an die Ursache? Kann man diesen Impact bemessen? Gibt es negative Effekte?
Ja.
Und das ist so die erste Hürde. Und dann die nächste ist das Team. Ne? Also bei Immobilien
sagt... Das Team des Startups,
das
oder?
Das Team des Startups, genau. Und bei Immobilien sagt man immer Lage, Lage, Lage. Ja. In der frühen Investmentphase heißt es Team, Team, Team.
Ja.
Und das Spannende ist, dass die meisten Investoren da gar nicht so viel zu machen. Wir haben den Vorteil, dass natürlich die Unternehmer, Unternehmerinnen, ne, also da mitentscheiden, so hey, trauen wir das denen zu? Und gleichzeitig machen wir ein Persönlichkeitsprofil und gehen dann mit den Teams in eine einstündige Diskussion, wo wir sie wirklich auch basierend dieser Daten nochmal kennenlernen, mit ihnen diskutieren, wie sie aufgestellt sind.
Mhm.
Und ich bin immer geschockt, was für tolles Feedback wir dazu bekommen, dass wir uns so intensiv mit dem Team befassen. Weil das ja die wichtigste Entscheidung in der frühen Phase ist.
Sehr spannend.
Macht Spaß.
Höre ich sehr gerne als Coach, wie du dir vorstellen kannst. Du sag mal, was sind denn so eure größten und vielleicht auch bekanntesten Erfolgs-Startups?
Also unser erstes Investment kennt man, ist Everdrop, ne? Also nachhaltige Haushaltsmittel. Und es ist ein wahnsinnig tolles Team aus München, die innerhalb von 3 Jahren über 15 Millionen Plastikflaschen, Einwegplastikflaschen eingespart haben, Chemikalien eingespart haben, CO2 eingespart haben.
Wow.
Und das mit einer sehr positiven Art und Weise, das Unternehmen aufzubauen.
Ja, wow, sehr schön. Sag mal, wir sitzen ja hier, wie du schon vorher gesagt hast, in der Machtzentrale. Wenn ich dir das mal einfach nur so hinschicke, das Wort Macht, wie geht's dir damit? Was denkst du, was fühlst du?
Tatsächlich, vielleicht als Frau sagt man das nicht so häufig, aber ich mag das. Also ich, auch vom Persönlichkeitsprofil, ich bin jemand, der möchte wirken. Und die Macht zu haben, ist etwas Positives. Ne? Also sie wird oft negativ konnotiert. Ganz im Gegenteil, wenn wir mitbestimmen wollen, wie unsere Welt aussieht, ist Macht sehr wichtig.
Absolut. Wie gehst du mit deiner persönlichen Macht um? Also über den beruflichen Part haben wir jetzt schon ein bisschen was gesprochen. Wie schaut es denn privat aus mit deiner Macht?
Ich bin ein sehr lieber Mensch.
Mächtig und lieb.
Ich versuche immer über Kommunikation als erstes zu kommen. Und wenn ich dann das Machtwort zum Beispiel in der Familie aussprechen wollte, da geht es mir gar nicht gut mit. Im beruflichen Kontext kann ich da anders
ist das
sein.
Einfacher.
Das ist mehr
spannend. Ja.
Wobei ich auch selbst im beruflichen Kontext, ne, also Macht heißt ja nicht gleich unfreundlich sein. Im Gegenteil.
Sehe ich auch genauso, ja.
Sondern die richtige Art zu finden, seine oder ihre Stärken einzusetzen.
Ja. Du, und was ist deine eigene Hypothese für den Sachverhalt, den du gerade geschildert hast, dass es ja eben sehr oft so ist, dass Frauen, wenn sie das Wort hören, sich eher quasi Verhalten äußern oder sich mal eher abwenden. Was glaubst du, ist da der Hintergrund?
Das ist eine gute Frage. Ich befürchte fast, dass wir über Jahrhunderte unter Macht gelitten haben, ne? Unterdrückung, und deswegen Macht etwas Negatives ist, weil wir die Leidtragenden in vielen Kontexten waren und das leider auch immer noch sind.
Mhm. Also in der Form Machtmissbrauch meinst genau, du auch, dass das eine Assoziation ist, die sehr schnell kommt. Genau,
bis hin zu auch körperlichem Missbrauch, ne? Das sind meistens Frauen, die Leid tragen, weil der Counterpart mächtiger ist als wir, und dann ist das kein schönes Wort.
Absolut. Sag, was denkst du, was müssen wir tun, damit mehr Frauen, so wie zum Beispiel du auch oder auch ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, mehr Bock auf diese Macht bekommen, auf diese positive Seite der Macht? Was können wir tun?
Eine Machtzentrale haben.
Ich glaube, was noch?
Das Wichtigste sind wirklich Vorbilder aus meiner Sicht und die Geschichten, die es zu erzählen gibt, weil ich hatte sie damals vor 20 Jahren nicht. Also in Deutschland gab es keine Partnerin bei Bain. Es gab zum Glück in den USA die Gründerin Orit Gadeshi, die ich wahnsinnig toll und charismatisch fand. Die gab es, aber sonst, da war auf langer Strecke niemand, wo ich gesehen habe, okay, so möchte ich mal sein. Und selbst bei manchen, die ich unterwegs getroffen habe, waren die dann männlicher als die Männer. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt aber so sein muss, dann will ich das vielleicht gar nicht. Also ich will so wirken, wie ich bin. Und ich liebe diesen Blumenstrauß. Also man kann ja auch mehr dazu lernen, man kann mal durchsetzungsstärker werden. Also es ist wie so ein Baukasten, den man nutzen kann, aber trotzdem bleibe ich ich.
Schön. Sag, was denkst du, hat die Rolle der Frau in den Themen, die für euch ja bei Better Ventures relevant sind, also das Verbessern dieses Planeten, was hat da die Rolle der Frau noch so vor sich? Oder welchen speziellen Stand oder welche spezielle Rolle misst du da den Frauen auch bei?
Also da gibt es spannende Daten und Fakten. Zum Beispiel im Circularity-Bereich gibt es schon über 50% Mixed Teams. Versus in anderen Bereichen 10%. Das heißt, mein Eindruck ist, dass Frauen sensibler sind und gesamthafter denken und den Schmerz der Welt stark spüren, den wir gerade haben. Möglicherweise ist aber eine Hypothese, weil wir noch näher an unseren Kindern sind. Also ich will nicht, dass meine Söhne mal in einem Krieg kämpfen müssen, Punkt. Und versuche dafür etwas zu tun.
Ja, glaube ich auch, dass das damit zusammenhängt. Jetzt hast du auch deine Söhne schon genannt. Ich habe auch einen Sohn. Was denkst du, was können wir unseren Söhnen vor allem mitgeben, was dieses Thema angeht? Auch die Rolle der Frau für die Zukunft.
Also meine Söhne kochen für mich, räumen den Geschirrspüler aus und sind wie mein Mann auch einfach Partner. Ne? Also es gibt nicht das eine oder das andere, es gibt keine Rollen, in die wir hier reingezwängt werden, sondern es, also um mehr Frauen in Erfolgsposition zu haben, müssen die Männer auch von den Frauen etwas übernehmen. Mhm. Und mein Mann genießt es, dass er Teamleiter beim Eishockey ist, ne? Und da sein kann.
Das heißt, ihr habt einen sehr ausgeglichenen und fairen Haushalt.
Zumindest
klingt,
mein Eindruck.
Mal so, ja. Sehr schön, gratuliere.
Ja, Glück gehabt. Also Vorsicht bei der Partnerwahl, das kann man tatsächlich sagen.
Du, von mir noch eine allerletzte Frage, bevor wir dann das Publikum auch mit einbinden. Wenn du jetzt noch eine Sache anders machen könntest, den ganzen Weg, den du jetzt gegangen bist, die vielen Jahre bis hier und heute im Hier und Jetzt, wenn du eine Sache anders machen könntest, was wäre das?
Den Zugang früher suchen.
Ja, welchen
also,
Zugang?
Das Spannende ist, ich wollte damals ja zum World Wildlife Fund, das wäre auch Investorin gewesen. Und die wollten 10 Jahre Berufserfahrung. Heutzutage haben wir LinkedIn, wir haben Xing. Das heißt, wenn jüngere Talente jetzt schon wissen, wo sie hinwollen, finden sie aus meiner Sicht einen Weg und den sollten sie suchen. Und gleichzeitig, ich bereue nichts, weil all die Berufserfahrungen, die ich jetzt habe, machen mich zu einer besseren Gründerin und Investorin. Gleichzeitig, ne? Also haben wir zeitlich auch ein paar Jahre verschenkt.
Stimmt, sehr schön. Vielen Dank. So, jetzt gerne die Fragen aus dem Publikum, und ich würde vorschlagen, wenn jemand was wissen will, gerne zum Mikrofon kommen.
Ich habe die Frage, du hast ja jetzt viele Start-up-Unternehmen kennengelernt. Gibt es da eine Eigenschaft, die so Start-up-Menschen haben, wo du sagst, das ist es, das vereint die alle, das ist das, wo die Eigenschaft, die so zieht bei so Start-up?
Das Spannende ist, sie sind so divers und gleichzeitig gibt es einen Nenner, nach dem wir suchen, und das ist Passion. Also es gibt auch Harvards Studien Passion Beats Experience. Also dieser Passion, Antrieb, das Problem mit einem Geschäftsmodell zu lösen.
Also ich habe es jetzt öfter schon gelesen, aber es heißt ja, dass Frauen die besseren Investorinnen sind. Würdest du da zustimmen oder was sind die wichtigsten Eigenschaften?
Ich sage tatsächlich nein.
Okay.
Ich sage, dass wir gleichermaßen gut sind und die Stärken beider Geschlechter vereinen müssen. Und ich würde auch gar nicht zu sehr in Stereotypen da denken, weil es gibt auch sehr empathische Männer und sehr durchsetzungsfähige Frauen. Ne? Das heißt, das verschwimmt immer mehr und das ist aus meiner Sicht gut so. Also bitte bloß keine Schubladen. Ich befürchte aber, ne, wenn ich so Frauen, die es im Investing geschafft habe, auf der Bühne sehe, dann weiß ich, die haben verdammt hart gekämpft, um dahin zu kommen. Ne? Also deswegen im Sinne von, was mussten die leisten, um dahin zu kommen, da steckt ganz viel hinter deiner Frage.
Danke. Right. Ja, spannend. Danke dir, liebe Tina, für diesen super offenen Austausch.
Danke dir.
Gratuliere auch übrigens zum Strive Award, den habt ihr jetzt kürzlich gewonnen. Du hast ihn kürzlich gewonnen.
Danke.
Wir. Ja, genau, du hast gesagt, es gehört immer ein Team dazu, oder?
Ja. Ein Team und alle Leute, die bei uns mitmachen als Gemeinschaft, als Club. Und ich bin sehr dankbar jeden Tag, dass ich mit diesen tollen Menschen sowohl auf Gründer- als auch auf Angel-Seite zusammenarbeiten darf.
Mega. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Dieser Podcast wird präsentiert von ERE, dem neuen Nachhaltigkeits-Business-Magazin für den deutschsprachigen Raum, auf www.ere.media.